Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Die größten Dauerstreitpunkte zwischen Eltern und Kindern sind Computer und Handys. Dabei geht es nicht nur um Computerspiele, sondern auch um die sozialen Netzwerke, Facebook, Instagram und so weiter. Die Eltern wollen, dass die Kinder und Jugendlichen nicht pausenlos online sind. Sie haben Sorgen, dass sie dadurch geistige oder seelische Schäden davontragen. Die Teenager wiederum wollen aber den Kontakt zu Gleichaltrigen aufrechterhalten. Oft läuft es auf die Frage hinaus, wie viele Stunden am Tag dürfen Jugendliche online sein. Eine britische Forschergruppe hat jetzt untersucht, ob die häufige Nutzung sozialer Medien einen nachteiligen Einfluss auf die Psyche von Jugendlichen hat. Letzte Woche wurde die Studie veröffentlicht. Vor der Sendung sprach ich darüber mit Professor Malte Elson. Er ist Leiter der Forschungsgruppe Psychologie der Mensch-Technik-Interaktion an der Ruhr-Universität Bochum. Ich fragte ihn, inwiefern soziale Medien die mentale Gesundheit von Jugendlichen beeinflussen.
Also die Ergebnisse dieser Studie lassen sich wie folgt zusammenfassen. Erstens, die Nutzung sozialer Netzwerkseiten hängt, wenn überhaupt, nur ziemlich schwach mit der psychischen Gesundheit von Jugendlichen zusammen. Und zweitens, dieser schwache Zusammenhang ist vor allem ein indirekter und wird insbesondere bei Mädchen nahezu vollständig durch sogenannte Drittvariablen erklärt. Das heißt, laut den Daten dieser Studie sind Mädchen, die viel Zeit auf sozialen Netzwerkseiten verbringen, sind die häufiger Opfer von Cyberbullying, sie schlafen nachts weniger und sie betätigen sich weniger körperlich. Und diese drei Faktoren wiederum bedingen dann eine geringere psychische Gesundheit.
Sie sagen, der Zusammenhang ist sehr, sehr schwach. Ich übertreibe mal ein bisschen weiter. Der ist kaum vorhanden, wenn man es ein bisschen übertreiben würde.
Also da kann man jetzt unterschiedlicher Meinung sein, wie wichtig jetzt diese auch kleine Zusammenhangsgrößen sind. Laut diesen Daten gibt es ihn zumindest und sicherlich, ja, kann man das unterschiedlich bewerten. Ich würde eben sagen, er ist schwach und insgesamt zu vernachlässigen vielleicht, wobei man natürlich ganz klar sagen muss, da kommt es eben dann doch auch immer sehr auf den Einzelfall an.
Es ist also vielleicht weniger die Dauer, sondern vielmehr die Intensität, mit der sich Jugendliche in den sozialen Netzen bewegen, die einem da Sorgen machen müssen.
Ja, es ist die Intensität, aber es sind eben auch die konkreten Inhalte. Und von der Nutzung sozialer Netzwerkseiten zu sprechen, ist so ein bisschen wie von der Nutzung von Nahrungsmitteln zu sprechen, wenn wir über Diäten oder Ernährung uns unterhalten. Die Seiten sind sehr divers. Man kann die auch auf sehr unterschiedliche Art und Weise nutzen und auch eben sehr viele unterschiedliche Inhalte sehen. Und das ist im Prinzip, glaube ich, das, worauf es dann letztlich ankommt. Nicht so die Frage, ob man soziale Netzwerkseiten nutzt und möglicherweise auch nicht so sehr, wie viel man es nutzt. Auch da natürlich wieder mit den Einschränkungen, dass es auch extreme Nutzungsintensitäten geben kann, sondern eben eher die konkreten Inhalte, denen Jugendliche da auch begegnen.
Die psychischen Auswirkungen scheinen bei Mädchen stärker zu sein als bei Jungen. Darauf haben Sie schon hingewiesen. Wie erklären Sie sich die Unterschiede zwischen den Geschlechtern?
Ja, im Prinzip genauso, wie ich jetzt schon angedeutet habe. Es gibt ganz gute Hinweise darauf, dass Mädchen soziale Netzwerkseiten anders nutzen als Jungen. Das heißt, die machen da einfach andere Dinge. Jungs nutzen insgesamt in dem Alter vor allem alle möglichen elektronischen Endgeräte zum Spielen. Und Mädchen, ich will nicht sagen verlagern, aber Mädchen nehmen dort eben auch sehr viele Sozialkontakte wahr und die können eben, wie das auch offline so ist, positiv wie negativ ausfallen. Und das ist eine der möglichen Ursachen, warum insgesamt die Wirkung von sozialen Netzwerkseiten oder der Nutzung sozialer Netzwerkseiten bei Mädchen ausgeprägter ist als von Jungen. Die nutzen es auch einfach mehr tatsächlich.
Welche Konsequenzen lassen sich Ihrer Ansicht nach aus der Studie ziehen?
Ja, da muss man jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Also ich kann ja mal sagen, was mir gut gefallen hat an der Studie. Es war eine ganz gute Stichprobengröße. Wir haben ja ein paar tausend britische Jugendliche, die über einen längeren Zeitraum einmal jährlich befragt wurden zu unterschiedlichen Themen, eben auch der Nutzung sozialer Netzwerkseiten und auch der psychischen Gesundheit. Das ist gut. Allerdings muss man hier einschränkend sagen, dass nicht zu jedem dieser Messzeitpunkte die gleichen Fragen gestellt wurden. Das heißt, auch wenn die Studie über einen längeren Zeitraum lief, sind die Informationen zur psychischen Gesundheit, zum Cyberbullying, zur körperlichen Aktivität und zur Schlafqualität alle von einem einzigen Zeitpunkt. Und das heißt, dass die Erklärung, die die Autoren jetzt für plausibel halten, dass eben soziale Netzwerkseiten oder die Nutzung solcher Seiten, dass die eben dazu führt, dass diese anderen Variablen beeinflusst werden und die psychische Gesundheit wiederum betreffen, das ist eine denkbare Erklärung. Aber da wir eben nur die Daten von einem Zeitpunkt haben, können wir alternative Erklärungen mit diesen Daten gar nicht richtig explorieren. Es könnte ja zum Beispiel auch sein, dass Personen mit einer schlechteren psychischen Gesundheit, sage ich mal, jetzt einfach, dass sie nachts schlechter schlafen und dann vielleicht diese schlaflosen Stunden im Handy verbringen.
Welche konkreten Regeln sollten Eltern und Jugendliche denn beim Umgang mit sozialen Medien beachten?
Ja, es ist sicherlich sinnvoll, wenn Eltern sich damit auseinandersetzen, was ihre Kinder auf solchen Seiten tun. Und ich bin auch total dafür, wenn man Nutzungszeiten vereinbart. Das heißt, also natürlich können Eltern nicht gut regulieren, was die Kinder jetzt machen, wenn sie unterwegs sind, wenn sie in der Schule sind und so weiter. Das sind halt die bekannten Probleme. Aber man kann jetzt zum Beispiel festlegen, dass vielleicht bei gemeinsamen Zeiten, wie zum Beispiel Essen oder anderen gemeinsamen Familienaktivitäten, dass diese Geräte nicht genutzt werden. Und dass eben klar ist, sozusagen, wann haben die Kinder Freizeit, wann können sie diese Geräte nutzen und wann können sie das nicht. Und eben auch gleichzeitig, dass die Eltern zumindest ein Auge drauf haben, was da eigentlich genau passiert. Auch das muss natürlich mit den Jugendlichen gemeinsam erfolgen. Das lässt sich nicht gut überwachen. Aber nur wenn quasi auch die Privatsphäre respektiert wird von den Eltern, kann, glaube ich, eben auch eine gesunde Medienkompetenz bei den Jugendlichen geschaffen werden.
Vielen Dank. Das war Dr. Malte Elson, Leiter der Forschungsgruppe Psychologie der Mensch-Technik-Interaktion an der Ruhr-Universität Bochum.